Deutschlandfunk, der Tag.
Man sollte das KSK mal nach Berlin schicken und hier ordentlich aufräumen. Dann könnte man sehen, was die können.
Es gibt nur das Reich von 1871. Alles andere ist draufgesetzt als Firma, als Privatkonglomerat.
Ein perverses Waffenarsenal.
Und die sagen, es gibt letztlich sowas wie einen Krieg der Unterwelten.
Astrologen, die die Sterne über einen bevorstehenden Umsturz befragen. Eine Schattenregierung, Geschichten von Kindern, die aus Tunneln befreit werden müssen, geheime internationale Allianzen. Das, worüber wir heute sprechen, das ist so verrückt, wenn man das jemandem als Drehbuch für einen fiktiven Thriller anbieten würde, dann bekäme man wahrscheinlich die Rückmeldung, zu unrealistisch, viel zu unglaubwürdig. Aber hier geht's nicht um Fiktion, sondern, zumindest der Bundesanwaltschaft zufolge, um einen realen Komplott gegen die Bundesrepublik Deutschland. Heute startet ein Mammutprozess gegen mutmaßliche Mitglieder einer Reichsbürger-Terrorgruppe um den sogenannten Prinz Reuß. Das lassen wir uns alles genau einordnen. Und am Wochenende haben einige Parteien ihren Europawahlkampf gestartet. Man sieht es auch schon, wenn man vor die Tür geht, überall hängen die Plakate. Und heute hat das EU-Parlament selbst ein sehr, sehr emotionales Video veröffentlicht, mit dem vor allem junge Menschen motiviert werden sollen, sich für Demokratie einzusetzen und abzustimmen. Erstmals dürfen ja in diesem Jahr auch schon die 16-Jährigen ran. Auch darüber wollen wir sprechen. Reicht so ein Video oder was müsste eigentlich passieren, um bei jungen Menschen ein bisschen Europa-Optimismus vielleicht zu wecken? Oder haben die vielleicht auch recht mit ihrem Eindruck? Na, für uns interessiert sich niemand so richtig. Das ist der Tag am 29. April. Mein Name ist Josephine Schulz. Hallo, einen schönen Montag alle zusammen. Stuttgart Stammheim. Ich glaube, da klingelt bei vielen direkt was. Ein legendärer Gerichtssaal, bekannt aus ganz vielen Dokus. Vor allem darüber, wie dort in den 70ern die berühmten Köpfe der RAF auf der Anklagebank saßen. Ulrike Meinhof, Andreas Bader, Gudrun Enslin und so weiter. Mittlerweile wurde da einiges umgebaut, also so wie in den Dokus sieht's nicht mehr aus. Aber fast 50 Jahre später wieder ein gigantischer Staatsschutzprozess gegen eine mutmaßliche Terrorgruppe. Diesmal aus ganz anderer Richtung, dem Reichsbürger- und Verschwörungsmilieu. Die Dimension des Ganzen sind irre. 400.000 Seiten Ermittlungsakten. Die Anklage allein ist über 600 Seiten lang.
Es zeigt auf jeden Fall die Stärke unseres Rechtsstaats, dass hier das bislang größte Terrornetzwerk von Reichsbürgern nun vor Gericht steht und sich für seine militanten Umsturzpläne verantworten muss.
Das hat Innenministerin Nancy Faeser heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk dazu gesagt. Ob sie da recht hat, was genau da vor mehreren Gerichten ab heute dann verhandelt wird und wie konkret diese mutmaßlichen Umsturzpläne gewesen sein könnten, das alles kann ich mit Holger Schmidt besprechen. Er ist der Terrorexperte in der ARD. Hallo Holger, schön, dass du da bist.
Hallo, guten Tag.
Man hört immer, diese Gruppe um Prinz Reuß, diese Reichsbürger, die sollen einen Putsch geplant haben, möglicherweise einen Sturm auf den Bundestag, eine Schattenregierung. Also da ist von allerlei verrückten Dingen die Rede. Wenn wir jetzt auf diesen Prozess schauen, der heute in Stuttgart gestartet ist, was hat die Staatsanwaltschaft daraus gemacht? Also wofür will die Menschen konkret dran kriegen?
Wenn wir das juristisch formulieren, klingt das so alles so ungeheuer charmant, wie Juristen sein können. Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens, Gründung und Bildung einer terroristischen Vereinigung. Das sind harte Schwerter, die da im Strafgesetzbuch zur Verfügung stehen. Das trifft es aber nach meinem Eindruck auch. Das ist schon das, was die geplant haben. Und jetzt gebe ich zu, dass viele Aspekte dieses Falles mir selber auch immer wieder ein bisschen unwirklich und irreal vorkommen. Aber es ist einfach das, was die getan haben. Die haben sich eine Schattenregierung überlegt. Die haben zahlreiche Pläne gehabt, wie sie an die Macht kommen könnten. Und die haben das verdammt ernst gemeint.
Du sagst, das trifft es. Und es gibt ja auch, ich weiß gar nicht wie viele, aber zigtausend Seiten Ermittlungsakten. Es gibt auch unzählige investigative Recherchen von Journalisten und ja doch viele Beweise. Also, dass es diese Geheimtreffen gab, Dokumente, worum es da ging, dann die vielen Waffenfunde. Also von außen würde man ja denken, ist doch klar der Fall. Wird das für die Staatsanwaltschaft ein Selbstläufer oder wo könnten da noch Schwierigkeiten sein, das zu beweisen, die Menschen dafür dingfest zu machen sozusagen?
Mhm. Also die Staatsanwaltschaft in diesem Fall, das ist ja der Generalbundesanwalt, weil es sich um Bundesjustiz handelt, Straftaten, die in der Zuständigkeit der Bundesjustiz sind. Und die überlegen sich in der Regel schon sehr genau, was sie tun, sind sehr gute Juristen und gehen eigentlich nicht in Prozesse, von denen sie nicht sehr überzeugt sind, dass sie sie auch im Sinne der Anklage einigermaßen zu Ende bringen können. Und trotzdem ist es auch hier wieder so, es gibt unterschiedliche Bereiche in dem Verfahren. Wenn wir zum Beispiel darüber sprechen, das ist heute am Oberlandesgericht Stuttgart ein Thema, dass ein Mann, der der Gruppe zugerechnet wird, bei dem einfach nur durchsucht werden sollte, dass der, als die Polizei kam, mehr oder weniger sofort auf die Polizei geschossen hat, darauf vorbereitet war, dass die Polizei kam, eine scharfe Waffe mit Ziellampe unter dem Kopfkissen gehabt haben soll, hinter der Tür ein Sturmgewehr, eine Art Vorrichtung, mit der er sich mit einer schusssicheren Weste verteidigen kann gegen die Polizei. Da sieht man so dieses Gewaltpotenzial, das dahinter steht. Und das kann einem wirklich Angst machen. Und an dem Punkt, glaube ich, dieser versuchte zweifache Mord an Polizeibeamten, da wird das Gericht sich nicht sonderlich schwer tun. Bei den anderen Dingen, da wird man sicher so Argumente hören wie, das waren nur Gedankenspiele, das war doch gar nicht ernst, wir sind halt politisch unzufrieden, aber niemals hätten wir doch tatsächlich damit angefangen, alles ein großes Missverständnis. Und wie das vor Gericht ablaufen wird, da bin ich dann eher gespannt. Und das kann auch sehr langwierig und kleinteilig werden. Zumal ja dieser ganze Komplex in diese drei Verfahren aufgespaltet worden ist.
Genau, ich glaube, da müssen wir auch noch mal kurz hingucken. Wir fangen jetzt an mit Stuttgart-Stammheim, berühmt-berüchtigter Ort. Dann gibt es aber auch noch zwei andere. Wie hat man das aufgeteilt und über wen reden wir jetzt in Stuttgart?
Also wir reden in dieser ersten Welle, sage ich es mal, dieser drei Prozesse sowieso nur von etwas mehr als 20 Beschuldigten, die in Untersuchungshaft sitzen. Und wir haben weitere 40 Beschuldigte über den Daumen, die auch in dieses Verfahren gehören aus Sicht des Generalbundesanwaltes, die aber nicht in Haft sind. Das heißt, eigentlich ist schon heute klar, dass über diese drei Prozesse hinaus noch weitere Verfahren folgen werden. Und in diesen drei Verfahren hat die Bundesanwaltschaft sich das so überlegt, dass das, was heute ab heute in Stuttgart verhandelt wird, der sogenannte militärische Arm der Gruppe ist, das sind 9 Männer, 8 aus Baden-Württemberg, einer aus Hessen, die eine Art militärische Struktur der Gruppe vorbereitet haben sollen. Dann wird es einen Prozess am Oberlandesgericht Frankfurt am Main geben. Das wird dann die politische Führung betreffen aus Sicht der Bundesanwaltschaft, also eben Heinrich der 13. Prinz Reuß als das mutmaßlich künftige Staatsoberhaupt, eine Ärztin aus Niedersachsen, die eine ganz wichtige Rolle in dem Rat hätte spielen sollen, die frühere Bundestagsabgeordnete der AfD, Birgit Malsack-Winkemann, die früher auch Richterin war und die Justizministerin hätte werden sollen. Und so geht das weiter. Und dann gibt es einen dritten Komplex am Oberlandesgericht München. Das ist vielleicht so der bizarrste Teil dieser ganzen Geschichte. Ich nenne das für mich die Esoterikergruppe. Das sind Menschen, die dem Rat zur Seite hätten stehen sollen, so sieht es die Anklage, und die dazu so Dinge gemacht haben wie die Sterne befragen und astrologische Prognosen abgeben und der Gruppe sagen, wann für etwas der richtige Zeitpunkt ist. Leider waren sie nicht so gut, dass sie der Gruppe haben sagen können, wann die Polizei kommt.
Ich war jetzt geneigt zu lachen, aber im Grunde ist es natürlich gar nicht lustig. Aber lass uns da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Du hast jetzt diese Unterteilung aufgemacht, was wir über diese Gruppe um Prinz Reuß wissen. Die Razzien liegen ja jetzt auch schon ein bisschen zurück. Also das haben vielleicht auch nicht mehr alle so direkt auf dem Schirm. Wir reden immer pauschal von Reichsbürgern. Aber eben, wie du es auch gesagt hast und aus verschiedenen investigativen Recherchen habe ich mitgenommen, das scheint ja eine sehr krude, bunte Mischung von Leuten gewesen zu sein, von Esoterikern, die an übernatürliche Dinge glauben, von QAnon-Verfechtern, also diese Geschichte mit angeblichen Kindern in irgendwelchen Tunneln, bis hin zu klassischen Reichsbürgern, Monarchisten und so weiter. Vielleicht kannst du das nochmal schildern, mit welchen Ideologien welche Menschen da zusammengekommen sind.
Im Grunde alles, was du gesagt hast, in ganz unterschiedlichen Ausprägungen, und alle waren sich in, glaube ich, zwei Dingen relativ einig. Erstens, dass endlich etwas passieren muss in ihrem Sinne und dass sie die bestehende Demokratie abschaffen und die Bundesregierung ersetzen wollen. Und zweitens, dass sie mit Prinz Reuß und seinem unmittelbaren Umfeld jemand gefunden haben, von dem sie zugetraut haben, das jetzt zunächst mal voranzubringen. Ich glaube schon, auch in dieser Gruppe waren auch nicht alle so ganz 100%ig mit Reuß zufrieden, aber der hat irgendwie was dargestellt. Das ist ein echter Prinz, der sich auf historische Linien Prinzessin berufen kann. Und das war so der gemeinsame Nenner, von dem das alles ausgehen sollte. Und dann innerhalb gab es eine ganze Reihe von sehr unterschiedlichen Strömungen. Es gab wie immer, wenn mehrere Menschen beieinander sind, auch persönliche Animositäten und Meinungsverschiedenheiten. Und da haben sich dann so ein bisschen auch unterschiedliche Fraktionen rausgebildet. Darunter aber eine, das hast du eben angesprochen, aber das ist wichtig, da nochmal eine Sekunde zu verharren, die der QAnon-Bewegung wirklich sehr, sehr nahe steht, die das alles glaubt. Und dieser Teil der Gruppe, der war felsenfest davon überzeugt, dass es Kinder gibt, die in der Schweiz gefangen gehalten werden, die übelst missbraucht werden von der herrschenden Elite in Deutschland, aber wahrscheinlich der ganzen westlichen Welt. Bis hin dazu, dass diese Elite möglicherweise deren Blut braucht, das Blut der Kinder, um selber eben quasi leben zu können. Und dafür hat die Gruppe viel Energie verwendet, diese Kinder zu befreien. Und man war der Meinung, wenn man diese Kinder befreit und der Öffentlichkeit zeigt, dann werden alle auch verstehen, wie furchtbar hier die ganze Regierung im Grunde unterwegs ist. Und bizarrer Randaspekt ist, dass es ein Schweizer Zwillingspaar gegeben zu haben scheint. Also die sind da, aber die sind halt noch nicht verurteilt dafür. Die gesagt haben, wir zeigen euch diese Tunnel. Kein Problem, wir lösen das alles für euch. Und mit dieser Masche, wir haben dann Hinweis, wir müssen nur noch ein bisschen suchen, Tranche für Tranche, Zehntausende von Euro aus der Gruppe rausgezogen haben, in betrügerischer Absicht, um quasi Geld zu machen mit diesen irren Vorstellungen der Reichsbürger.
Aber das heißt, es lief ja offenbar alles darauf hinaus, auf diesen ominösen Tag X. Wie konkret war das? Wie haben die sich mutmaßlich diesen Tag X vorgestellt, dass da ominöse Mächte kommen und die Bundesregierung stürzen? Oder gibt es wirklich Beweise dafür, dass sie selbst das in die Hand nehmen wollten, zu den Waffen greifen wollten?
Ja, sowohl als auch. Sie waren der Meinung, wenn dieser Tag X kommt, dann machen wir das selber. Sie haben sich dafür auch den Reichstag schon angeguckt. Frau Malsack-Winkemann soll da geholfen haben, auch mit entsprechenden Insider-Informationen und quasi Besichtigungstouren und so. Sie waren sich nur nicht einig darüber, wann dieser Tag X ist. Weil da haben die Astrologen, waren sich da nicht so völlig einig. Dann hieß es plötzlich, die Queen liegt im Sterben. Wir erinnern uns, im vergangenen Jahr, im Spätsommer ist das der Fall gewesen. Und da waren sie dann plötzlich der Meinung, das könnte jetzt das Zeichen sein. Der Tod der Königin von England, das ist jetzt der Moment. Und wahrscheinlich, wenn sie tot ist, wird ja sowieso die ganze Welt auseinanderfallen und alles bricht zusammen. Dann waren sie etwas erstaunt, das ist nicht passiert. Dann haben sie überlegt, was bedeutet das wieder und haben gesagt, ja gut, es ist noch nicht so weit, es wird noch dauern. Es ist so ein bisschen wirklich wie, hat sowas von einer Sekte oder von einem wirklich ganz, ganz schlechten Film. Aber ja, ist aus meiner Überzeugung deren Ernst gewesen. Und wie gesagt, ich will mich da gar nicht drüber lustig machen, aber es ist schon irgendwie absurd vorhergesehen, dass die Polizei kommen könnte. Das haben sie offenbar nicht.
Innenministerin Nancy Faeser war heute früh bei uns im Deutschlandfunk im Interview und hat gesagt, dass es jetzt diesen Megaprozess gibt, dass da so viele Leute vor Gericht stehen. Das zeigt für sie, wie gut die deutschen Sicherheitsbehörden gearbeitet haben und wie gut die sind. Würdest du das so unterschreiben, auch wenn wir noch mal ein bisschen zurückkommen auf Stuttgart, dass da jetzt dieser mutmaßliche militärische Arm, da führt der Weg auch wieder zum berühmt-berüchtigten KSK und so weiter. Also ist das jetzt ein gutes Zeichen für die deutschen Sicherheitsbehörden oder muss man doch sagen, eigentlich sind die da ganz schön spät drauf aufmerksam geworden und vielleicht auch eher durch glückliche Zufälle?
Also ehrlicherweise muss man sagen, dass das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr, die aktiven Soldaten, die militärische Einheit, wirklich gar nichts mit diesem Verfahren zu tun hat. Dass es Menschen gibt, die früher im KSK waren. Einer der Angeklagten hat das KSK maßgeblich mit aufgebaut. Ich will das auch nicht verharmlosen, was die militärische Qualifikation und die Vorgeschichte von einigen der Angeklagten angeht. Aber es ist nicht so, dass jetzt hier irgendwie ein halbes Dutzend Soldaten und Offiziere des KSK auf der Anklagebank säßen. Und persönlich bin ich auch der Meinung, wir brauchen so eine Einheit in der Bundeswehr. Aber das, nur am Rande. Sicher recht hat die Innenministerin, dass das eine ganz große Anstrengung für nicht nur eine Sicherheitsbehörde, sondern im Grunde die gesamte Familie der Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern gewesen ist. Viel hat angefangen mit Ermittlungen des Verfassungsschutzes in Baden-Württemberg und Bayern. Die hatten erste Erkenntnisse, die sie der Polizei weitergeleitet haben. Und dann wurde das Ding größer, größer und größer. Und es gibt ja zurzeit zwei Prozesse am Oberlandesgericht Koblenz um die mutmaßliche Entführung von Karl Lauterbach. der eine Hassfigur für weite Teile der Reichsbürgerszene ist. Und interessanterweise ist diese Gruppierung zuerst den Sicherheitsbehörden aufgefallen und dann haben die festgestellt, da gibt es offenbar noch eine andere Gruppe und die treffen sich und die tauschen sich darüber aus, ob man die gleichen Ziele hat. Und so ist man auf die Gruppe Reuß gekommen. Und zunächst mal war man der Meinung, die Lauterbach-Entführung, das ist das große Strafverfahren und hat dann festgestellt, hier ist noch was anderes unterwegs, das ist noch viel größer. Und das zeigt eigentlich, dass wir die Dimension der Gewaltbereitschaft in der Reichsbürgerszene gedanklich nochmal erweitern müssen und einfach zur Kenntnis nehmen müssen, dass das alles, auch dieses Koblenzer Verfahren, da reingehört und wir also ein Personenpotenzial von sicher an die 100 Personen im gewaltbereiten Spektrum haben, die hier an unterschiedlichen Ecken versucht haben, die Regierung zu stürzen.
Und siehst du da die Sicherheitsbehörden gut aufgestellt? Man hat ja auch immer gesagt, das wurde lange so ein bisschen verlacht, ne? Irgendwie die Rentner, Spinner, die da einen Zaun um ihr Grundstück bauen.
Ja, immer die Frage, wenn man fragt. Die bayerische Polizei hat schon vor vielen Jahren einen ihrer Beamten verloren bei dem Versuch, einem Reichsbürger die Waffen wegzunehmen. Dann hat er geschossen und der Beamte ist gestorben. Also in weiten Teilen der Sicherheitsbehörden ist das sehr, sehr ernst genommen worden. Aber du hast recht, es gab dann immer wieder Leute, die sagten, naja gut, die schrauben halt die Nummernschilder falsch rum ans Auto und die sagen irgendwie, der Personalausweis ist gar nicht gültig und diese Dinge. Ich glaube aber schon, dass sich langsam durchgesetzt hat, dass das doch eine ganze Ecke ernster ist und dass man es nicht auf die leichte Schulter nehmen kann. Ich bin nur immer so ein bisschen zurückhaltend, wenn es um die Frage geht, bist du der Meinung, die Sicherheitsbehörden haben das im Blick? Weil man auch in den Behörden selber immer sagen würde, das, was wir mitbekommen, das haben wir gut im Blick und darum können wir uns kümmern. Aber es ist immer die Gefahr, dass im Verborgenen noch irgendetwas entsteht, was man eben nicht mitbekommt, aus welchen Gründen auch immer. Und wenn dann etwas passiert, dann ist das Entsetzen groß und dann heißt es, ja, warum habt ihr nicht? Und deswegen muss man ernsthafterweise sagen, Sicherheitsbehörden können letztlich dann auch immer nur so gut sein in der Demokratie, wie das Material, mit dem sie arbeiten können und das Wissen, das irgendwie an sie rankommt. Und aus vielen anderen, auch erfolgreichen terroristischen Aktionen wissen wir, dass es halt immer auch die Leute geben kann, die man eben nicht bemerkt hat und die dann im Kleinen oder im Großen plötzlich auftauchen und eine Tat begehen.
Nun weißt du, Robin, ich sollte heute nicht hier sein. Ich hätte am 17. Juni 1940 sterben sollen.
Großeltern oder Urgroßeltern, die sich in sehr eindringlichen Worten an ihre Enkel wenden und an die junge Generation appellieren.
Glücklicherweise wurdest du in einer Zeit des Friedens und des Wohlstands geboren.
Denke immer daran, dass Freiheit und Demokratie nicht immer da waren. Und wir sie sehr schnell verlieren können.
Man muss um sie kämpfen.
Das ist eine Videokampagne des EU-Parlaments, die heute gestartet ist und mit der junge Menschen für Europa und für die Europawahl motiviert werden sollen. Dieses Mal dürfen ja zum ersten Mal auch 16-Jährige mit abstimmen, aber neueste Studien zeigen, die Europa-Euphorie bei jüngeren Menschen in Deutschland, die hat eher abgenommen. Stattdessen macht sich eher Pessimismus und ein Gefühl von Hilflosigkeit breit. Und auch das ist ein aktueller Befund. Die Zahl junger Menschen, die empfänglich sind für Rechtspopulismus, die ist angestiegen. So, was bedeutet das für die EU, für die Parteien? Wie sollten sie die Jüngeren adressieren? Welche Rolle spielen die Jugendlichen bei dieser Europawahl? Dazu habe ich vorhin mit Johannes Hilje sprechen können. Er ist Politik- und Kommunikationsberater in Berlin und Brüssel. Und auch das der Transparenz halber noch, er hat in der Vergangenheit unter anderem die Grünen im Europawahlkampf beraten. Herr Hilje, ich habe schon ein paar Töne aus dieser Videokampagne des EU-Parlaments eingespielt. Was sagen Sie dazu? Ist das genau der richtige Weg, um junge Leute für Europa zu begeistern, zu motivieren?
Insgesamt ist das ein gelungener Spot, finde ich. Der ist ja höchst emotional und es wird klar gemacht, worum es in diesen Zeiten geht, nämlich im Wesentlichen um die Demokratie selbst und auch um das Friedensprojekt Europa. Meine Befürchtung ist allerdings ein bisschen, dass dieser Spot bei der älteren Altersgruppe noch besser funktioniert als bei den jüngeren Wählerinnen und Wählern, weil den jungen Menschen in diesem Spot ja eine eher passive Rolle zukommt. Also ihnen wird als Botschaft von den Großeltern mitgegeben, dass sie Demokratie und Freiheit verteidigen sollen. aber sie drücken nicht selbst aus in diesem Spot, warum für sie als junge Generation eben Demokratie und Freiheit so wichtig sind und was das für ihre eigenen Lebenschancen eigentlich bedeutet. Also ich hätte mir da ein bisschen besseres Gleichgewicht gewünscht in der aktiven Rolle von jüngeren und älteren Menschen. Aber insgesamt gelungen, finde ich.
Was hätten Sie, wenn man Sie jetzt beauftragt hätte mit diesem Projekt, was hätten Sie dann konkret da anders gemacht oder den jungen Menschen mehr selbst eine Stimme gegeben? Mit welchen Schwerpunkten und Themen auch?
Ja, ich hätte die jungen Menschen, glaube ich, tatsächlich stärker selbst zu Wort kommen lassen. Am Ende, glaube ich, ist es immer ganz entscheidend, dass wenn man Menschen motivieren möchte, an einer Wahl teilzunehmen, das ist, um die Relevanz für das eigene Leben, für die eigene Lebenswelt, für den eigenen Alltag und die eigene Zukunft geht. Also man muss im Grunde gerade jungen Menschen vermitteln, bei dieser Wahl steht deine Zukunft auf dem Wahlzettel. Und das muss man dann aber auch konkretisieren.
Und dass die Angst vor Krieg, die ja da sehr stark vermittelt wird, die ist da nicht so das Richtige oder nicht konkret genug, oder?
Es ist nicht das Einzige. Also ich will gar nicht sagen, dass Krieg überhaupt nicht eine relevante auch Bedrohung und Angst der jungen Menschen ist. Das zeigt sich auch in Studien, dass das tatsächlich eines der wichtigen Themen ist. Aber es ist eben nicht das Einzige. Und für viele ist dann der Krieg etwas, was man vor allem auch über die Medien wahrnimmt, aber nicht unbedingt in der eigenen Lebenswelt. Und ich glaube, es braucht eben eine Kombination von beidem. Den Themen, die man in der eigenen Lebenswelt stark wahrnimmt und das, was man über Medien transportiert wahrnimmt. Und das, was wir aus unterschiedlichen Untersuchungen wissen, ist, dass die jungen Menschen immer noch sehr stark beispielsweise mit der Inflation und den Preissteigerungen zu kämpfen haben. Also sie haben tatsächlich finanzielle Sorgen. Es gibt weiterhin das Thema Klimaschutz auf der Agenda junger Menschen. Wenn wir ein bisschen in den deutschen Raum gucken, dann gab es gerade diese Trendstudie Jugend vom Soziologen Klaus Horelmann. Da war nochmal das Thema Wohnraum auch sehr weit oben. Das hat viele in der Politik überrascht, was mich dann wiederum überrascht hat, weil es für junge Menschen naheliegenderweise so ist, dass wenn sie das Elternhaus verlassen, in eine andere Stadt gehen, an einen anderen Ort gehen, dort dann eine Wohnung suchen, dass es da sehr schwierig ist, für sie etwas Bezahlbares zu finden. Das hat mit Inflation zu tun, aber eben auch mit Wohnraummangel. Und das sind dann doch eher sehr alltägliche, sehr lebensweltliche Probleme. Und die werden neben diesem etwas abstrakteren Themen wie Demokratie und Frieden eben nicht angesprochen in dem Video.
Weil Sie jetzt diese Studie zur Jugend in Deutschland angesprochen haben, die hat ja auch viel Beachtung gefunden aufgrund von zwei zentralen Befunden. Einmal, die Jugend wird pessimistischer, was die Zukunft angeht, fühlt sich sehr hilflos, sehr gestresst. Und gleichzeitig steigt offenbar die Zahl derer, die empfänglich sind für Rechtspopulismus. Was bedeuten denn diese Befunde für den Blick junger Menschen auf die EU, kann man das sagen?
Traditionell sind junge Menschen eigentlich sehr proeuropäisch eingestellt und auch proeuropäischer als der Rest der Bevölkerung. Allerdings gab es hier in den letzten Jahren, und das gilt auch für den deutschen Raum, so eine gewisse Angleichung der jungen Generation an den Bevölkerungsdurchschnitt. Und anders gesagt ist eben die Europa-Euphorie so ein bisschen zurückgegangen bei den jungen Menschen, was dann mit diesem Befund eines Rechtsrucks in der deutschen Jugend ganz gut zusammenpasst. Also ich glaube, dass das nicht nur etwas mit einem Frust und einer Enttäuschung über die europäischen Institutionen zu tun hat. Manchmal ist es auch nicht ganz klar, nicht nur für junge Menschen, sondern für Bürgerinnen und Bürger im Allgemeinen, für was ist eigentlich die EU zuständig, für was ist die nationale Politik zuständig. Aber es gibt insbesondere bei den jungen Menschen, das sehen wir auch in anderen Studien, eine Enttäuschung über die etablierte Politik, über die politischen Institutionen insgesamt. Das hat sehr stark während Corona auch zugenommen. Das haben wir auch schon, glaube ich, relativ breit diskutiert in den letzten Monaten nach der Pandemie, dass die junge Generation nicht ausreichend beachtet wurde von der Politik, dass die Schulen schlecht vorbereitet waren auf Distanzunterricht. Und all das hat natürlich einen Effekt auch auf die Einstellung junger Menschen zum politischen System. Wenn sie sich nicht gesehen fühlen von den Protagonisten und Repräsentanten dieses politischen Systems, dann kann das in eine gewisse Skepsis umschlagen. Und das ist auch das, was wir, glaube ich, auf europäischer Ebene beziehungsweise projiziert auf die europäischen Institutionen sehen.
Also das heißt, nur noch mal zum Verständnis, dieser Pessimismus, diese Hilflosigkeit, das ist nicht nur so ein ganz allgemeines, diffuses Gefühl durch die ganzen Krisen von Corona bis zu den Kriegen, die wir aktuell erleben, sondern da gibt es schon einen Bezug zur realen Politik. Wenn wir jetzt auf die EU-Ebene schauen und Sie haben die Themen angesprochen, Wohnung, wirtschaftliche Zukunft, dass die jungen Leute sagen, ja, ich sehe gar nicht, was die da machen für mich.
Es ist eine Kombination aus beidem. Also tatsächlich diese sehr abstrakte und diffuse Gemengenlage der Krisenmultiplikation und der ständigen Krisen, der Krisenpermanenz, das ist ja etwas, was die Gesellschaft insgesamt sehr bedrückt. Und es führt auch bei einigen Menschen dazu, dass sie sich eher von Politik oder von den politischen Nachrichten abwenden, weil sie das Gefühl haben, das tut ihnen nicht gut. Also das ist das eine, dass es so einen grundsätzlichen Pessimismus befeuert in den Zukunftseinstellungen von Menschen. Und dann kommen aber tatsächlich diese konkreten Erfahrungen auch hier auch von jungen Menschen hinzu. Sie haben sich während Corona nicht gesehen gefühlt. Wir haben jetzt auch eine Themenlage, wo junge Menschen wahrscheinlich das Gefühl bekommen, dass ihre Themen nicht an erster Stelle stehen in der Politik.
Was meinen Sie? Also ich würde jetzt auf EU-Ebene vor allem an die zwei Themenschwerpunkte Migration und Sicherheit, Verteidigungspolitik denken.
Wenn ich sage, dass die Themen, die den jungen Menschen wichtig sind, gerade nicht auf der sozusagen Tagesagenda der Politik und auch der Medien stehen, zumindest was die Wahrnehmung der Menschen angeht, dann ist es auch das Thema Klimawandel natürlich. Mhm. Also weil das eher eine untergeordnete Rolle gespielt hat und so die ganz akuten Probleme und Konflikte und Krisen dann so diese etwas langfristigeren Themen wie den Klimawandel überlagert haben. Migration, das muss man etwas differenziert bewerten, finde ich. Also da haben wir zum ersten Mal in dieser Trendstudie Jugend jetzt auch gesehen, dass das auch ein Thema ist, was junge Menschen besorgt. Das haben wir vorher noch nicht so stark gesehen. Also da haben wir einen relativ steilen Anstieg gesehen. Das war jetzt nicht unter den Top 3, aber wenn ich mich richtig erinnere, so unter den Top 5 oder 7. Und es hat relativ stark zugenommen, dass es auch als ein Problem von jungen Menschen wahrgenommen wird, was wiederum auch korreliert mit dieser Einstellungsveränderung nach rechts.
Da würde ich gerne noch mal anschließen, weil man weiß ja auch, dass die AfD sehr erfolgreich in den sozialen Medien ist, gerade auch bei TikTok. Und das sind eben maßgeblich die Kanäle, über die sich junge Menschen informieren. Spielt das im Kampf um die Stimmen der jungen Menschen die entscheidende Rolle? Welche Partei wie erfolgreich auf TikTok ist? Ist das am Ende viel wichtiger, als welche Partei welche Themen setzt?
Also wir können nicht von einer Kausalität zwischen TikTok-Nutzung und Wahlentscheidung ausgehen. Das wäre viel zu unterkomplex in Bezug auf Wahlentscheidungen gedacht. Wahlentscheidungen sind sehr komplizierte, multifaktorielle Prozesse. Aber natürlich spielt der Medienkonsum und die Art und Weise, wie man Informationen konsumiert und wer einen darüber erreicht, eine große Rolle. Und wir wissen aus unterschiedlichen Mediennutzungsstudien, dass TikTok mittlerweile eine, wenn nicht sogar die zentrale Social-Media-Plattform für junge Menschen ist. Und dass die AfD dort einen meilenweiten Vorsprung hat. Es heißt nicht, dass junge Menschen jetzt grundsätzlich die AfD wählen, weil sie auf TikTok die AfD nur wahrnehmen. Aber wir können auch schon anhand der letzten Landtagswahlen aus dem letzten Jahr sehen, dass diese intensive TikTok-Nutzung der AfD tatsächlich auch einen Effekt hat auf ihr Ergebnis bei Jungwählerinnen und Wählern in Hessen und Bayern bei den Landtagswahlen. Und die AfD war traditionell eher schwach immer bei jungen Wählerinnen und Wählern. Also da würde ich schon einen Zusammenhang sehen zwischen dieser sehr intensiven und auch effektiven Nutzung von TikTok durch die AfD und dem verbesserten Ergebnis in der jungen Wählerschaft.
Und wenn wir da auf die anderen Parteien schauen, da haben ja jetzt auch einige ihre Europawahlkampagne schon gestartet. Man sieht jetzt auch überall schon die Plakate hängen. Wenn Sie sich diese Kampagnen angucken, sind die attraktiv für junge Menschen? Werden Jugendliche und ihre Themen da adressiert? Weil ich erinnere mich, wenn Sie jetzt vergangene Wahlen angesprochen haben, bei der vergangenen Bundestagswahl waren ja zum Beispiel Grüne und FDP sehr erfolgreich bei jungen Menschen und haben sich da auch sehr drüber gefreut.
Strukturell sind die Wahlkampagnen der Parteien eher nicht auf junge Menschen ausgerichtet. Das hat damit zu tun, dass wir eine alte Gesellschaft sind und somit auch der sozusagen Anteil junger Menschen an der Gesamtwählerschaft eher gering ausfällt und dann die taktische Abwägung der Parteien eben so ist, dass man eher Botschaften und Plakate für ältere Wählerinnen und Wähler entwickelt. Das ist etwas kurzsichtig, finde ich, weil die erste Wahlteilnahme tatsächlich auch Wahlbiografien prägen kann. Das heißt, wenn ich als junger Mensch Partei X bei meiner ersten Wahl wähle, dann kann das auch gut sein, dass ich diese Partei auch in den nächsten Wahlen wieder wählen werde. Also das hat auch sozusagen eigentlich etwas damit zu tun, oder das kann auch den Effekt haben, dass wenn ich mich heute stark um junge Wählerinnen und Wähler bemühe, dass ich damit mir auch für die Zukunft deren Stimmen sicher. Also von daher glaube ich, wären die Parteien schon gut beraten, ihre Kampagnen etwas stärker auf junge Wählerinnen und Wähler auszurichten, zumal sie eben auch bei diesen Europawahlen noch stärker teilnehmen können. Die 16- und 17-Jährigen sind wahlberechtigt.
Wer am Freitag die Folge gehört hat, wird sich erinnern, dass für heute eine wichtige Entscheidung anstand. Pedro Sanchez wollte sich nach der mutmaßlichen Hetzkampagne gegen seine Frau übers Wochenende überlegen, ob er weiter Ministerpräsident von Spanien bleiben will. Und jetzt kommt die Auflösung. Er tritt nicht zurück, auch weil er übers Wochenende so viel Solidarität aus der Bevölkerung erfahren hat. Wer sich die Hintergründe des Ganzen nochmal anhören möchte, was da schiefläuft in der spanischen Politik, warum viele von einer verrohten politischen Kultur sprechen, gerne nochmal in die Folge vom Freitag reinhören. Für heute sind wir am Ende. Zwei wichtige Adressen gebe ich nochmal durch. Einmal die für Feedback, das ist wie immer der tag@deutschlandfunk.de und www.deutscher-podcastpreis.de, da kann man für Der Tag voten und das würde uns mega freuen. Justina Bronska und Josephine Schulze waren heute das Team. Tschüss, macht's gut, bis bald.